Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist Asklepios. Wir können wieder alle Behandlungen durchführen und verschobene OPs, Eingriffe und Behandlungen nachholen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin und kommen Sie bei akuten Beschwerden unbedingt zu uns. Wir sind für Sie da. Asklepios. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich die Foodbloggerin Sandra Bock. Ahoi Sandra.
Hallo Lars.
Liebe Sandra, du hast zusammen mit deinem Team die Welt oder die Erlebniswelt rund um Farm to Table geschaffen. Über Instagrams und anderen Social Media Kanälen und eine eigene Seite informiert ihr über lokale Erzeugerinnen und Restaurants. Was ist die Grundidee von Farm to Table?
Die Grundidee ist, dass wir versuchen, regionale Erzeuger von guten Lebensmitteln mit Restaurantpartnern in Hamburg und rund um Hamburg zusammenzubringen und Geschichten zu erzählen, Rezepte zu erfinden, die saisonal, regional und wenn es geht auch in irgendeiner Form nachhaltig zu produzieren sind oder produziert werden, damit man Bewusstsein schafft, dass man nicht immer ganz weit greifen muss, um irgendwie einen interessanten Teller zu kreieren oder sich selber auch zu ernähren, sondern dass man Bewusstsein schafft, mehr regionale Lebensmittel saisongerecht einzukaufen und auch zu verwerten.
Das ist ja ein Bewusstsein, was ich bin jetzt nun leicht über 50, quasi von meinen Großeltern noch so mitbekommen habe. Die haben ja auch keine Avocados gegessen und Papayas, genau, und Kiwis, sondern das einzige Obst, was wir hier in Norddeutschland hatten, waren Kartoffeln. Um Gottes Willen, Äpfel und Birnen. Haben wir alle irgendwie eine zu gute Zeit gehabt in den 80er, 90er und Nullerjahren? Oder wie erklärst du dir das? Weil es geht ja jetzt genau dahin wieder zurück, ne?
Ja, ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem veränderten Bewusstsein zu tun. In den 80ern und 90ern war ja auch ein Wohlstandsjahrzehnte, wo man sich ordentlich was gönnen wollte. Da waren extreme Jahre, wo man auf einmal die Welt entdeckte und irgendwie auch andere Kontinente irgendwie greifbarer wurden in Form von Erreichbarkeit von Lebensmitteln. Unsere Supermärkte explodierten. Ich kann mich erinnern, wie die ersten Kiwis in den Schütten lagen. Und ich bin jetzt ja auch 50. Also ich kann mich erinnern, dass ich als Kind erstaunt war, was eine Kiwi ist, was das ist, dieses behaarte etwas. Oder dass man auf einmal exotische Früchte sah, Papayas, Sternenfrüchte. Das gab es ja alles erst, kann ich mich so erinnern, so als ich so 14, 15 war, dass es dann auch wirklich supermarktreif war. Und man hat sich ausprobiert und fand das ganz spannend, dass es jetzt sowas wie so einen offenen Welthandel gibt und dann auch natürlich auch entsprechend Rezepte angeboten wurden. Oder man erinnert sich die berühmten Avocado-Cocktails mit Shrimps und Garnelen waren ja irgendwie auch mal zeitweise auf jeder Party zu gereicht. Und das war eine Zeit, wo man einfach wahrscheinlich irgendwie mal so ein bisschen was anderes erleben wollte und auch sich keine Gedanken gemacht hat, was das bedeutet, wenn das über den großen Ozean schippert oder was es bedeutet, dass es angebaut wird in Regionen, wo es vielleicht gar nicht genügend Wasser dafür gibt oder wo man nur mit viel Spritzen und mit viel Pestiziden zu diesem Ergebnis kommt. Da hat man, glaube ich, einfach jetzt ein anderes Bewusstsein. Das hat einerseits damit zu tun, dass man sich mehr Gedanken macht über den Klimawandel, andererseits natürlich auch Gedanken macht um gesunde Ernährung. Also ich persönlich kann erzählen, dass ich aus einer Familie komme. Meine Mutter hatte ein Reformhaus, eins der ersten, was so in den 80er Jahren dann noch auf einem niedersächsischen Dorf sozusagen eröffnete. Und ich war so der bunte Hund und ich bin groß geworden mit Körnermühlen und mit Joghurt selber machen und mit Kombucha-Tee und Schokoersatz durch Affenbrotbaum, Frucht, Schokolade. Also ich kenne das so aus so einer ganz anderen Perspektive. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein, wie ich mich heute besser um meinen Körper und auch um mein Wohlbefinden kümmere, dass das jetzt raus ist aus dieser Bio- und Wollsocken und Strickpullover-Ecke hinzu, sieht man ja in die Supermarktregale. Selbst die Eigenmarken von Rewe und Co. bieten ja ein vielfältiges Biosortiment. Aber was wir jetzt lernen müssen, ist, wie gehen wir denn mit den Produkten so um, dass ich meiner Familie nicht immer nur den Brokkoli-Blumenkohlauflauf serviere, sondern vielleicht geht ja gesunde Ernährung auch mit einem höheren Genussfaktor, als sich das so manche vorstellen.
Und bei mir war es so, ja auch abhandengekommen ist, quasi in diesen bösen 80ern, 90ern, sage ich mal, ist ja das selber Kochen. Ne? Also viele sind dann irgendwie zu Convenience Food übergegangen und kannten Kartoffelpüree tatsächlich nur aus einer silbernen Tüte. Jetzt zeigt ihr ja tatsächlich, wie Restaurants das machen, aber ist der Effekt dabei dann auch gleichzeitig, dass die Leute sich selber wieder hinsetzen und überlegen, wie man einen Fisch filetiert und so weiter und so fort?
Ja, das wäre natürlich toll, wenn man einfach auch mal, also wir würden gerne natürlich auch aufzeigen wollen, wie man verantwortungsvoller mit Tieren umgeht und wie man verantwortungsvoller mit Lebensmitteln umgeht. Und das ist nicht nur eine Frage, wie die aufgezogen werden, sondern auch, wie ich sie komplett verwerte und was ich verwerte und wie ich es vielleicht auch für mich komplett nutze. Und da ist uns halt genau dieser Aspekt wichtig, dass wir sagen, also wir haben uns mal selber so 10 Gebote gesetzt, was wir so bei Farm to Table für uns als ethische Werte definiert haben. Das eine ist, die Produkte sollen aus der Region kommen. Wir wollen zeigen, was bietet unsere Region an Vielfalt und wir wollen es gerne saisonal in Bezug bringen. Wir möchten gerne, dass es insgesamt immer unter dem Aspekt verantwortungsvoller, fairer Umgang ist mit sowohl den Menschen, die das erzeugen, als auch den Tieren, die gehalten werden oder den Lebensmitteln, die verarbeitet oder gezogen werden. Und wir wollen natürlich möglichst auch zeigen, dass es ohne lange Transportwege geht. Und suchen uns dafür Partner hier erstmal in Hamburg und im Hamburger Umfeld, gerade auch Restaurants, die das genauso sehen. Die auch diesen Anspruch für sich haben, Nose to Tail zu verarbeiten oder deswegen auch unser Name, Farm to Table. Also die selber sagen, ich möchte Frische, ich möchte regionalen Bezug, ich möchte auch saisonalen Bezug und ich möchte gerne die Tiere vielleicht auch ganz verwerten. Also wir haben zum Beispiel einen ganz tollen Beitrag bei uns auf dem Blog zu einem Schlachter, der uns zeigt, welche Fleischstücke wir vielleicht auch gar nicht mehr kennen, die aber genauso toll oder sogar noch besser zu verwerten sind als das klassische Fleisch, was man sonst im Supermarkt kaufen kann. Oder wir haben zwei Jungs begleitet, die uns zeigen, dass man, das sind die Jungs von Frisch gefischt, die uns zeigen, dass man Fisch auch ganz frisch bei uns in Hamburg kaufen kann. Und was mir vorher nicht bewusst war,
ich ahne das aber bisher immer auf dem Fischmarkt oder so, aber in Wahrheit kommt der Fisch ja auch sonst woher. Ne?
Genau, und das war mir nicht klar. Wenn bei uns ein Fischer rausfährt und fischt, dann geht alles, was er gefischt hat, erstmal auf große Fischbörsen. Und Deutschland hat keine Fischbörsen mehr, das wusste ich gar nicht. Das geht nach Holland oder nach Norwegen, wird da groß verkauft und geht dann auf einem Transportweg wieder zurück nach Deutschland. Und die beiden Jungs haben sich gesagt, da habe ich irgendwie keine Lust drauf. Ich will einen Alternativweg zeigen und die setzen sich quasi mit Restaurants hier bei uns in Hamburg zusammen, sagen, was sozusagen bestellt ist oder was sie anliefern können, fahren selber raus aufs Meer oder an die See, besorgen wirklich fangfrische Lebensmittel und liefern sie direkt live aus an Restaurants in Hamburg. Und die zeigen uns auch, wie man Fische ganz verwertet. Und das ist ganz spannend.
Welche Restaurants habt ihr denn bisher so porträtiert? Weil da gibt es ja doch einige, die einem so, wenn man manchmal in der Gastronomie unterwegs ist, ja sofort einfallen. Wen habt ihr denn da so?
Wir waren bei Wolfsjunge. Wir haben die beiden Inhaber kennengelernt vom Witwenball. Wir haben den Hof Wilkenshof besucht, um mit denen gemeinsam auch Rezepte zu entwickeln, unter anderem auch für den Wolfsjungen. Wir waren im Bistro Speis. Wir waren im Hebel in Hamburg oder in der XO Seafood Bar. Also da gab
auch
es schon.
Auch von Fabio Hebel.
Ja. Richtig, auch von Fabio Hebel, aber natürlich mit einem ganz anderen Konzept. Wir waren im Kalia. Mhm. Also man kann gespannt sein. Es kommen noch viele tolle, spannende Produktionen. Wir sind ja noch recht jung in unserer Plattform, aber man merkt schon, dass es einen großen Bedarf gibt, auch bei unseren Partnern, mit denen wir jetzt hier auch schon in Restaurants gearbeitet haben und die wir porträtieren durften, dass sozusagen das Nachbarrestaurant schon halb mit einem Auge schaut und sagt, oh, könnt ihr bei uns auch mal vorbeikommen? Wir haben ja auch ein tolles Konzept. Und das ist so steckt sich gerade alles so ein bisschen an.
Wie oft kommen dann so, also ihr macht das ja so quasi in Filmform, glaube ich, ne? Also, dass ihr das so ein bisschen porträtiert, dann vom Fischteich bis zum Teller. Wie oft kommen dann da so neue Serien?
Ja, wir versuchen natürlich wöchentlich zu berichten. Im Prinzip zieht es sich über 2 Wochen mit 2 Gerichten, aber es gibt jede Woche mehrfach kleine Aufschläge, die einmal den Erzeugerhof porträtieren, dann sind wir live vor Ort und zeigen, wo kommt denn eigentlich das Lebensmittel her, welche Werte und welchen Anspruch hat denn der Bauernhof, der Erzeuger zu seinem Produkt. Dann gehen wir zum Restaurant, porträtieren das Restaurant, erklären, was da Anspruchhaltung ist und was gemeinsam jetzt erkocht wird und porträtieren dann die Erstellung des Rezeptes und des Gerichts. Und das genau in den 3 Stufen versetzt in der Woche, jeweils immer mit einem Rezept, dass man dann nochmal Schritt für Schritt bei uns auf dem Blog sich auch ansehen kann. Man kann es auch nachkochen. Die Rezepte werden zum Teil live, also sie werden für uns zum Teil auch erstellt, weil wir gemeinsam ja diese Rezepte kreieren mit dem Erzeugerhof zusammen. Die kann man nachlesen, nachkochen, downloaden bei uns auf dem Blog. Und wir haben kleine Videos dazu gemacht, YouTube-Tutorials beziehungsweise auch klein in eine Reportageform gedreht, Stories zu der Geschichte des jeweiligen Rezeptes auf YouTube.
Also wer jetzt keinen Hunger hat oder mindestens Wissensdurst und sich auf Farm-to-Table Deutschland mal umgucken will, da weiß ich es natürlich auch nicht. Finde ich sehr interessant. Liebe Sandra, zum Abschluss unseres Gesprächs haben wir immer unsere Top-3-Rubrik. Und wenn man sich über etwas hier in Hamburg immer wieder gerne streitet oder zumindest diskutiert, dann sind sie Franzbrötchen. Und ich würde gerne von dir jetzt wissen, wo gibt's die besten Franzbrötchen für dich? Was ist denn Platz 3?
Platz 3. Also ich habe natürlich bei mir auch mein Team gefragt. Wir haben so eine kleine Umfrage gemacht und mit der Umfrage musste ich dann auch natürlich heute Morgen schon einen Riesenberg Franzbrötchen mitbringen als Belohnung.
Ja, Platz 3.
Platz 3 ist bei uns hier die kleine Konditorei Osterstraße.
Oh ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Da gehe ich auch sehr gerne hin. So, und Top 2?
Top 2 ist die Konditorei Pritsch in der Papenhuder Straße.
War ich noch nicht, muss ich mal besuchen.
Ein kleiner Manufakturbetrieb. Platz 1 ist Café Luise, Fuhlsbüttel.
Erdkampf. Oh, das ist mir ja fast so weit. Ne? Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen ja, dass ich mich nur in der Schanze und in Altona rumtreibe und in Eimsbüttel. Aber vielleicht kannst du mir einmal hier irgendwann vorbeibringen. Liebe Sandra, es hat großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit diesem Projekt und wünsche dir ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis dann.
Ja, Ahoi. Vielen Dank. Danke dir.
Tschüss. Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.